die ganze Republik unterlegen wir den Vorschriften für Obdachlosenwohnheime.
Abends rein. Ja. Ja.
Ja. Morgens raus.
Ja, Betten werden selbst gemacht, genau. Ja. Dass da gar nicht erst so eine Hotelstimmung aufkommt.
Vielleicht könnte man auch, aber das führt vielleicht auch ein bisschen weit jetzt am Anfang, aber das soll ja.
Nein, Roberto, bitte, Roberto.
Nein, das sind ja Jahre der
Knappheit. Keine Denkverbote hier. Keine Denkverbote. Hast
du keine rote Linien mehr.
Nein, keine roten Linien. Alles ist erlaubt. Sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Ich begrüße heute beide meine Partner. Einmal Roberto Della Puente. Hallo Roberto.
Hallo.
Und Gerd Even Unger. Hallo Gerd.
Hallo Tom. Hallo Roberto. Freut mich.
Männer mit Bärten.
Ja. Wir sollten nur noch so sprechen.
Nee, lass mal. Wie ist es denn heute um eure Emotionen so bestellt?
Meine Emotionen, die sind ja so in letzter Zeit sehr, sehr wechselhaft.
Ja.
Sehr, sehr wechselhaft. Im Moment bin ich in Russland und es ist super.
Ja, du es bist in Russland, das hört man auch am Sound, weil Putin an deinem Sound irgendwie gedreht hat. Ja,
ich hab das Mikro nicht dabei.
Ja, du hast natürlich nicht das Mikro nicht dabei. Ja, gut.
Ja, ich muss jetzt erstmal das Fenster schließen, damit hier im Hintergrund diese Geräusche von den im Hof spielenden glücklichen russischen Kindern, die hier in der Diktatur.
Das ist ja widerlich. Gibt's das in Russland noch? Das haben wir bei uns schon lange abgeschafft.
Ja, hier.
Weil.
So wie ganz viele Spielplätze.
Das ist schlecht. Glückliche Kinder sind grundsätzlich nicht gut.
Ja, hör mal auf, hier Russland-Propaganda zu machen. Das ist doch alles nur Propaganda. Das ist doch, in Wirklichkeit gibt's doch gar keine Spielplätze oder Kinder oder auch noch glückliche Kinder in Russland. Du erzählst nur Scheiße.
Nur Scheiße. Und damit erzeuge ich ja auch bei meinem, also Twitter hat mich rausgeschmissen, weil ich habe da so viel Hass erzeugt. So viel Hass erzeugt, dass die mich, ich glaube, jeden meiner Tweets gemeldet haben. Und zum Schluss hat es funktioniert. Jetzt bin ich da draußen.
Ja, du hast Hass erzeugt. Ja, über Hass sprechen wir gleich. Wir sprechen gleich über Hass. Ich habe sehr große Lust, über Hass zu sprechen heute.
Meine Emotion, du hast ja danach gefragt.
Ja, das hätte ich jetzt auch nochmal wiederholt. Ich habe vergessen, Roberto. Ich habe dich doch nicht vergessen.
Ja.
Nein.
Ich hasse es, wenn du so bist. ich hasse auch ein bisschen Emotionen so. Also man kann ja selbst das nicht immer steuern, aber ich habe so den Eindruck, dass unsere ganze Debattenkultur total emotional ist. Und da hasse ich Emotionen so ein bisschen. Da würde ich mir so ein bisschen mehr Spock-mäßig wünschen, dass man die auch so ein bisschen ausblenden könnte.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, aber ja. Geht wohl nicht.
Ja, wobei unsere Debattenkultur, ich finde, die tut ja so, das finde ich ja das perfide an der deutschen.
Wer ist unsere? Unsere von uns drei.
Ach so. Nee, von uns nicht. Wir sind super. Wir sind
den beiden überlegen. Gerd, dann sag doch nicht unsere. Das ist doch schon grundsätzlich.
Die deutsche Mainstream.
Ich bin nicht unsere.
Die deutsche Mainstream-Debattenkultur. Die deutsche Mainstream-Debattenkultur. Die finde ich, das perfide finde ich ja, dass sie so ganz rational daherkommt. So, aber unten drunter merkt man, da ist einfach nur Abneigung, Zuneigung, irgendwie Unwissenheit, so.
Betroffenheit ist ganz viel
Emotion, und das wird dann so verkleidet in angeblich objektive Sachverhalte. Stimmt überhaupt nicht. Ist total manipulativ.
Geht's euch denn, wenn wir von Betroffenheit kurz sprechen, geht's euch denn auch so? Ihr habt ja auch den Eindruck, dass ihr ständig mit irgendjemand mitfühlen müsst, dass ihr immer betroffen sein müsst. Bei mir hat das die Konsequenz, dass ich am Schluss eigentlich total abgestumpft bin. Ich bin überhaupt nicht mehr betroffen. Mir ist das völlig, Wumpe eigentlich, was man mir da so aufbinden will.
Ja,
das Gute ist, lasse ich dahingestellt. Aber ich bin sowieso ein Arschloch und ich kann damit leben.
Ja.
Ihr könnt mich auch hassen, wenn ihr wollt.
Ja.
Eigentlich macht mich das jetzt total betroffen.
Ich habe einen steifen Nacken schon den ganzen Tag. Das hasse ich. Das kann ich euch sagen. Gott sei Dank
ist es nur dein Nacken.
Ja. Naja, schade, dass es nur der Nacken ist. So kann man es eigentlich auch sehen. Also,
Ich hasse es, wenn du so anzüglich bist, Tom. Ich hasse das, wenn du so anzüglich bist.
Ja, du hast ja angefangen.
Oder so auszüglich, ich weiß nicht, wie man es sagt.
Ja. So, ja. Aber bevor wir jetzt weiter über Hass sprechen, ich habe vorhin was gegessen, das ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber ich tue es mir dann ja immer an und jetzt kommen wieder die Ersten um die Ecke, wie kannst du nur und das tut nicht gut und lass das mal und so. Ich esse ja dann und dann gucke ich so beim Essen, gucke ich dann irgendwie Lanz oder Anne Will oder so, immer so 10, 20 Minuten, so lange wie das Essen halt dauert. Und vorhin habe ich bei Lanz reingeguckt vom 21.06., wir zeichnen jetzt auf am 22.06. und da saßen da irgendwie dieser Peter Alexander, der Journalist, ich vergesse immer seinen Nachnamen.
Robin Alexander.
Robin Alexander, ja? Und ja gut, Lanz natürlich und dann so eine, weiß ich nicht, Ökonomin von den Wirtschaftsweisen. Ach so, und Heil. Heil ist der Arbeitsminister. Wie heißt denn der Minister von
Habeck.
Nee, von Niedersachsen.
Der Weil.
Weil. Deswegen habe ich Weil gesagt. Weil. Genau. Ja, jetzt verstehe ich. Und jedenfalls, die saßen dann da zusammen und das ist wirklich faszinierend. Sie haben dann über diesen Gasnotfallplan gesprochen, ne? Der ist ja jetzt so, jetzt ist ja Gasnotfallplan angesagt irgendwie, Stufe 1, 2, 3 und so. Ja. Okay. Und Stufe 1 ist irgendwie noch nicht so schlimm. In der Stufe 1 wird eigentlich nur darauf hingewiesen, dass es jetzt ziemlich schlimm wird demnächst. Und wir sind aber irgendwie, habe ich auch nicht so mitgekriegt, aber jetzt geht's mir dementsprechend natürlich auch. Wir sind jetzt schon in Stufe 2. Und dann haben sie darüber diskutiert, was denn jetzt dann passiert, wenn jetzt, ich weiß nicht, ob das schon Stufe 2 oder dann erst Stufe 3 ist, wenn dann also entschieden werden muss, so eine Art Triage, so eine Art Öl- oder Energie. Triage oder so, ich glaube, Lanz hat das sogar so genannt, der ist auch, naja, jedenfalls, wer dann zuerst dran glauben muss, sozusagen. Also früher hieß es ja, also nein, also Privathaushalte, früher, also vor einem Monat oder so, also Privathaushalte sind also grundsätzlich immer ganz am Ende und jetzt bei Lanz wurde aber dann schon diskutiert, naja, ganz so kann man das jetzt auch nicht mehr sehen, das kommt ja auch darauf an, welche Industrien dann besonders wichtig und systemrelevant sind und überhaupt für die Aufrechterhaltung des Systems, des Wohlstands, der Demokratie, der Lagerfeuerstimmung, was auch immer benötigt werden und dann kann es natürlich auch sein, dass dann Privathaushalte dann vielleicht irgendwie um 2-3 Grad runtergeregelt werden, wenn sie denn von irgendwelchen Verwaltungen verwaltet werden, also die armen Säue halt, ne? Also lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls haben die dann darüber diskutiert, irgendwie, ja, Mensch, mit dem Gasnotfallplan und hin und her. Und meinst du, die sind mal auf die Idee gekommen, danach zu fragen, wieso sie jetzt überhaupt über diesen verdammten Gasnotfallplan diskutieren?
Nein.
Ja. Das wird so hingenommen, so nach dem Motto, ach, was machen wir denn jetzt bloß? Irgendwie, also da sind wir ja in eine ganz, ganz unangenehme Situation geraten. Ja. Lass uns mal überlegen, wen wir jetzt als erstes in die Eier treten und wer dann vielleicht erst später dran kommt oder so. Ja. Aber kein Wort darüber, dass diese ganze Diskussion völlig unnötig wäre, wenn man nicht diesen wahnsinnigen Scheiß gebaut hätte, den man hier baut. Hm. Ne?
Und ja, die Deutschen und ihr historisch besonderes Verhältnis zum Gas. Ne?
ja, wobei Merkel ja gesagt hat, Gas ist keine Waffe, finde ich ehrlich gesagt auch. Sowas darf auch nur Merkel sagen, glaube ich. Also wenn das von der AfD gekommen
wäre. Das stimmt. Ich möchte übrigens, weil du von Habeck sprichst, möchte ich einen unserer geschätztesten Twitter-Follower zitieren, der gestern schrieb, Habeck, unser Wirtschaftslauterbach. Ja, das bringt es wunderbar auf den Punkt. Im Übrigen sagst du, Triage könnte ja dann stattfinden, so hast du es gerade bezeichnet. Ich erinnere mich, als wir dieses Thema hatten vor einem Jahr, das Triage-Droht, da hat man dann mit Ausgangssperren hantiert. Ist natürlich jetzt eine ganz blöde Waffe, Ausgangssperren, dann sitzen die Leute daheim und kommen auf die Idee zu heizen oder zu duschen. Ja. Ich bin dafür, dass wir Ausgangsverpflichtungen einführen, dass die Leute raus müssen.
Man muss
dürfen
raus.
Man muss raus.
Also ab einer bestimmten Temperatur.
Aber da kann man auch nicht heizen. Genau.
Ab 10 Grad Celsius Außentemperatur müssen die Leute raus.
Die müssen. Genau. Und dann müssen sie auch stundenlang draußen.
Sie müssen.
Ja.
Und ich würde vorschlagen, sie müssen raus.
Ja.
Ins nächste Restaurant und ein Stück Steinkohle mitbringen.
Das stimmt. Ja. Ne? Und im Restaurant glaub, dürfen Sie aber bitte nur mit FFP2-Maske sitzen.
Und getestet.
Ja.
Und den Test müssen Sie selbst zahlen.
Und geimpft.
Es sei denn, ja? Genau. Den Test müssen Sie, es sei denn, Sie haben Symptome, dann müssen Sie den Test nicht zahlen, selbst. Es sei denn, es stellt sich dann heraus, dass die Symptome überhaupt kein Corona waren, sondern vielleicht nur eine Erkältung. Dann müssen Sie wiederum nachträglich rückwirkend bezahlen.
Das ist aber auch organisatorisch nicht so kompliziert, wie es sich jetzt anhört. Das kann man sicherlich machen. Ich denke, wenn man ein, zwei Leute mehr einstellt, dann kann man das auch abwickeln. Und je nach Bedarf kann man dann eine Rechnung schicken oder auch die Rechnung wieder einziehen oder vielleicht dann doch nochmal eine Korrekturrechnung schicken. Also es ist alles nicht so kompliziert, wie es sich
jetzt anhört. Jetzt ein, zwei Leute pro Deutschland oder
nein,
pro
Restaurant? Nein, bundesweit meine ich. Nein,
also,
bundesweit. Nein.
Also pro, ach so, ja.
Ja,
aber das wäre tatsächlich, also also gasspartechnisch wäre eine Ausgangsverpflichtung.
Definitiv. Ich würde sagen, dann ist es halt auch wirklich so, dass die Leute von, die gehen ja in der Früh eh in die Arbeit, die Rentner jetzt nicht, die Rentner haben natürlich eine längere Ausgangsverpflichtung, die müssen schon vormittags raus und sagen wir mal ab 8 Uhr, wir sind keine Unmenschen, ein bisschen Schlaf muss auch sein. Im Schlaf duscht man ja auch nicht und im Schlaf muss man auch nicht unbedingt heizen, da gibt's ja Decken. Und also um 8 Uhr raus und dann um 22 Uhr dürfen sie wieder zurück.
Ich würde bei den Rentnern, würde ich aber schon gerne Ausnahme machen. Also die können meinetwegen, also fände ich jetzt nur fair, wenn die auch bei 10 Grad nicht raus müssten, denn sie kriegen ja im Gegenzug dafür diese 300 Euro Energiegeld nicht. Und da haben sie dann ja auch irgendwo ihren Anteil im Rahmen ihrer rentnerischen Möglichkeiten irgendwie geschaffen. Und dann würde ich sagen, Rentner dann sagen wir mal ab 8 Grad müssen die dann raus.
Also ich finde das super, was ihr vorschlägt. Also ich meine, das ist im, also wirklich so auch im Rahmen von Inklusion und Teilhabe, dass wir sozusagen die ganze Republik unterlegen wir den Vorschriften für Obdachlosenwohnheime.
Abends rein. Ja. Ja.
Ja. Morgens raus.
Ja, Betten werden selbst gemacht. Genau. Ja. Dass da gar nicht erst so eine Hotelstimmung aufkommt.
Vielleicht könnte man auch, aber das führt vielleicht auch ein bisschen weit jetzt am Anfang, aber das soll ja,
nein, Roberto, bitte, Roberto.
Nein, das sind ja Jahre der Knappheit.
Keine Denkverbote hier. Keine Denkverbote.
Keine rote Linien mehr.
Nein, keine roten Linien. Alles ist erlaubt.
Es sind ja Jahre der Knappheit, sind ja schon in Aussicht gestellt.
Ja.
Ich würde jetzt im ersten Jahr vielleicht noch nicht dazu greifen, aber so im zweiten Jahr vielleicht auch Schlafgemeinschaften gründen. Also die Leute müssen dann, könnten ja wohnblocksmäßig, könnten die sich ja in einer Wohnung verabreden und können dann zu viert oder zu fünft in einem Doppelbett, zu zweit oder zu dritt in einem 90 Zentimeter breiten Bett schlafen. Das spart unglaublich Heizkosten und Duschen muss auch nicht unbedingt sein. Wenn man sich so ein bisschen am Schweiß des anderen reibt, dann wird man auch irgendwie sauber.
Ja, und man kann ja dann zum Beispiel, wenn aufgrund von Kälteerscheinungen, wie jetzt, weiß ich nicht, jetzt irgendwie abgefrorene Zehen oder so, die können ja durchaus am Schlafen auch hindern, dass man dann halt auch irgendwie relativ starke Schlaftabletten einfach verordnet.
Ja, okay.
Also ganz normal mit der gesetzlichen Zuzahlung natürlich.
Ja.
Aber im Grunde genommen kann man die quasi auf Rezept kriegen. Das heißt, man kriegt dann so eine Packung für 5 Euro oder wenn es von Ratiopharm ist, vielleicht sogar mal ohne Zuzahlung. Und da knackst du ja durch. Also wenn du da irgendwie ein starkes Mittel kriegst, pinnst du durch, ne? Und dann ist es auch egal, ob du frierst. Also es gibt schon Möglichkeiten. Es ist ich finde es auch gut, dass wir das jetzt einfach mal aufgezeigt haben, dass es Möglichkeiten gibt, ne?
Das gute alte Hero legalisieren, das macht schön warm, macht eine warme Stimmung.
Richtig,
ja.
Richtig, ne? Richtig. Also da geht's dir richtig
freigeben.
Gut.
Ne?
Naja, also die Grünen haben ja, die Grünen wollen ja jetzt nicht ganz so hart durchgreifen, denke ich, auch aufgrund ihrer menschenfreundlichen Ader. Ich denke, die Grünen hoffen sehr stark, dass die Erderwärmung jetzt relativ schnell anzieht. Weil ich meine, wenn wir halt dann 45 Grad hier haben im Sommer und immer noch 28 im Winter, ich meine, es ist vielleicht nicht gut für die Menschheit, aber für die Menschen jetzt ist es gut.
Ja, dann ist das Heizen sowieso tabu, ne?
Passé.
Ja. Schön wär's, wenn diese Erderwärmung vor allem in der Umgebung von Stuttgart und Freiburg passieren würde. Das würde so die Kernwählerschaft der Grünen würde profitieren und würde überhaupt nicht mehr verstehen, wovon die anderen überhaupt sprechen.
Ja.
Also, genau. so wie es jetzt eigentlich schon ist.
Genau, so. Genau.
Ja,
also Gott segne die Grünen. Also.
Sind ja der große Teil der, ich steche jetzt nicht in der Nestgerd, aber ist nicht ein großer Teil dieser Wählerschaft nach Berlin abgewandert?
Ja, doch, die gibt's am Prenzlauer Berg und in Kreuz. Ja, stimmt,
ja,
gibt's
auch, ja.
Da gibt's
ja,
auch da, wo Nester, Gerd wohnt, wohl nicht, ne?
Also. Nein, ich will ja nicht zu viel verraten, aber Gerd, du bist ja kein grüner Wähler. Nee. Also, so weit würde ich, unterstell dir sowas nicht, wirklich. Nee. Gerd, wollte ich nicht.
Ja, gut,
aber du bist
hier,
ja von dort,
aber, gell? Es gibt, ich bin von dort und es gibt Nester. Das ist richtig.
Also, ich glaube, ich habe mal die Grünen gewählt, früher.
Ja, Heiligsblechle.
Als Lady Di noch lebte. Das muss
ja. Was hat das jetzt mit Lady Di zu tun?
Bei Petra Kelly muss ich immer an Lady Di denken. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil die kurze Haare hatten beide oder so. Ja, genau, genau. Wenn ich Petra Kelly, also wenn ich an die Grünen denke und wenn ich dann an Petra Kelly denke, dann denke ich auch an Lady Di. Dann denke ich an schwarze Autos und dann denke ich an Lanz und dann denke ich daran, dass sie also allen Ernstes darüber gesprochen haben, dass jetzt wirklich, wir werden ja alle ärmer werden, das wissen wir ja auch. Noch ärmer und das war, glaube ich, Habeck. Und was hat Lindner noch gesagt? So, die nächsten 5 Jahre werden richtig scheiße, glaube ich.
Jahre der Knappheit, war das nicht?
Jahre der Knappheit war es, glaube ich, genau. Und jetzt sind wir auch wieder bei den Emotionen dann im Prinzip, denn die Emotionen, die uns hier um die Ohren gehauen werden, seit Corona eigentlich schon, aber jetzt seit der Ukraine erst recht, sind ja grundsätzlich negativ, pessimistisch, alarmierend, beängstigend, panikerzeugend. Das ist mir aufgefallen. Ich schreibe da gerade an einem Text irgendwie und ich dachte, dann kann ich das ja mal hier irgendwie schon mal ansprechen. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Input für euch. Das sind ja.
Sollen wir das beraten, wie du dann schreiben sollst?
Nee, ihr sagt einfach, was ihr denkt und dann kann ich hinterher auswählen, was davon Müll ist und was ich vielleicht verwenden kann.
Das muss man jetzt einfach mal sagen, ne? Das Schöne an all diesen negativen Emotionen, ne? An all diesen Entbehrungen, dieser Kälte, die wir dann im Winter fühlen werden, an all diesem Mangel. Ja? Ja. Das Schöne daran ist, dass das wiederum die Emotion des tiefen Mitleids bei Putin erzeugen wird, woraufhin er den Krieg beendet.
Ach, du meinst, das ist Strategie, um Putin.
Darum geht's doch, natürlich.
Also eine Mischung aus Mitleid und schlechtem Gewissen. Ne?
Der wird weinen, was er uns da angetan hat.
Ja.
Der wird weinen und dann wird er einsehen, das war alles schrecklich, ein schrecklicher Fehler, was ich da gemacht habe. Und dann wird er den Krieg aufhören.
Ja.
So funktioniert das. So funktioniert die Politik. So funktioniert das.
Okay, das ist also jetzt die erste Anregung, die ich direkt wieder in die Tonne trete für meinen Text.
Ach komm.
Ja.
Nein, wir wollten ja über Hass reden.
Und ja, wir kommen ja noch zum Hass.
Ja, aber eigentlich sind wir ja schon mittendrin.
Denn ja, noch mit nicht so ganz.
Doch, für mich schon. Du, wie ich fühle, Tom, das kannst du mir nicht vorschreiben.
Ja,
hasse. Und, also ich bin der Hass.
Ja, ich bin der Hass.
Aber ich will ja nur sagen, wir reden hier von Jahren der Knappheit und es klingt auch immer so ein bisschen bei Lindner und bei Habeck und bei den ganzen anderen Lindners und Habecks, die es da noch so gibt.
Ja,
sie sind alle. Genau, das klingt ja immer nach einem Naturgesetz. Also man könne gegen diese Knappheit, gegen das, was uns droht, da könne man nichts machen.
Genau.
Ja, ich glaube, es wären vielleicht gar keine Jahre der Knappheit, vielleicht wären es auch Jahre des Hasses. Wer weiß?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, wir haben vorhin so ein bisschen, ich habe heute Morgen schon das Thema ein bisschen angerissen, aber die USA, Biden hat ja gesagt, es wird so einen Wettbewerb der Verzweiflung geben, ne? So Hunger Games auf europäisch, wer hält länger durch, entweder die Russen oder die Europäer.
Ja, Hunger Games habe ich vorhin mal den Teaser, Trailer geguckt.
Hat er nicht gesagt, Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz berichten, hat er nicht von, nicht Hunger Games, der hat es auch anders bezeichnet, oder? Waiting Game.
Es wird ein Waiting Game, sozusagen, aber es geht um Durchhalten, ne? Sozusagen, wer kann den größeren Mangel ertragen? Wo bricht es zuerst zusammen? Wo bricht zuerst die Verzweiflung aus bei den Europäern, den Deutschen, also Europäern meint die EU, bei den Deutschen oder halten die Russen es länger aus? Ich glaube, historisch ist der Fall geklärt.
Ja, und Biden verfolgt das Ganze dann an einem Flachbildfernseher im nächsten McDonald's. Bei McDonald's wahrscheinlich oder so. Ja. Aber nein, also jetzt mal ernsthaft, das ist natürlich, mein Gott. Biden finde ich ja eigentlich ganz putzig, weil der ja so oft Wahrheiten ausspricht, ohne dass ihm bewusst ist, was er da eigentlich ausspricht.
Naja.
Also
bewusst ist ihm ja grundsätzlich gar nichts mehr, das ist ja das Problem.
Also. Ja gut, also er torkelt ja sowieso nur irgendwie halb bewusst durch die Welt, aber mit dem halben Bewusstsein haut er dann so Dinge raus, wie vor ein paar Monaten irgendwie, ja, Putin als Regierungschef, der muss weg. Und alle so, nein, um Gottes Willen, das wäre ja ein Regime-Change. Jeder denkt über einen Regime-Change nach, der irgendwie in dieses reaktionäre Lager gehört, aber keiner spricht es natürlich aus. Das geht ja gar nicht. Und Biden, der spricht das dann einfach aus und hinterher kommt dann ein Sprecher von ihm und sagt, nee, da war nicht wach, das hat er nicht so gemeint und so. Und genauso das mit dem Waiting Game irgendwie, also wer hält länger durch? Also zunächst mal historisch würde ich dir zustimmen, ich glaube, dass die Russen das eine Spur besser können als wir. Und zum anderen ist es ja so, dass das ja auch, das ist ja wirklich die, das ist ja wieder so eine kindlich naive Sleepy Joe infantile Wahrheit. Ja, eigentlich sollen die mal beide irgendwie zugrunde gehen. Für uns wird schon irgendwas dabei rausspringen oder so. Ne? Also es ist ja auch wieder so bestechend ehrlich.
Ja, egal wer da verliert, dieses Waiting Game.
Ja.
Ein Konkurrent ist aus dem Feld geschlagen.
Ja, genau. Einer bleibt übrig und
wenn es ganz gut geht, dann schlagen sie sich beide so schlecht, dass
Das wäre perfekt. Ja, genau. Aber nochmal zu diesen Gefühlen zurück, von wegen Kälte, Hunger, Armut und so weiter und Hass. Immer nur Hass dann auch gleich im Anschluss. Ich glaube ja tatsächlich, dass das mit dem Hass ja so immer weniger abwegig wird. Ich traue den Deutschen ja eigentlich in solchen Gefühlslagen nicht so wahnsinnig viel zu, besonders wenn man jetzt womöglich noch integriert Gedanken wie Aufstände, bürgerkriegsähnliche Szenarien und was weiß ich nicht, Plündereien und so weiter, wenn es dann wirklich mal irgendwann eng wird oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wurde uns ja Jahre erzählt, wir würden im besten Deutschland aller Zeiten leben, ne? Und das stimmte ja nicht, aber es hatte ja, also es verfing ja trotzdem irgendwie, ne? Also faktisch waren es ja immer nur einige wenige, die wirklich im besten, also in ihrem besten Deutschland aller Zeiten lebten, in dem sie viel Kohle gemacht haben. Aber trotzdem war ja so eine gesellschaftliche Akzeptanz war ja tatsächlich, ja Gott, wenn das jetzt alle sagen, dass es uns so wahnsinnig gut geht, dann kann es so schlecht eigentlich auch nicht sein. Und wenn, dann liegt's an mir, weil ich irgendwie mein Glück nicht geschmiedet habe oder was auch immer. Das hat ja über Jahre und Jahrzehnte mal mehr, mal weniger gut, aber irgendwie ja funktioniert. Also worauf ich hinaus will, es war irgendwie eine positive Grundbotschaft da. Ob sie jetzt stimmte oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber es hieß halt, ja, nee, es geht uns schon gut, es passt schon. Und jetzt ist das weg. Und jetzt ist wirklich nur noch eine negative Grundbotschaft da. Und ich glaube, das hält ein Volk nicht lange durch. Das funktioniert nicht. Diese Angstmacherei auch in der Corona-Zeit, selbst die hatte ja dann jeweils im Sommer, jetzt in diesem Jahr nicht, weil Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, es war klar, dass er auch im Sommer nicht genau weiß, was er machen soll, also schlägt er jetzt wieder zu, aber die zwei Jahre davor war es ja dann zumindest im Sommer, dann ja konnte man die Masken mal ablegen und mal zum Strand und ein Eis essen und so, also da gab es dann immer noch so zumindest positive Phasen, in denen man sich dann so ein bisschen aufbauen und wieder ein bisschen ausruhen konnte, um sich dann irgendwie auf die nächste Paniksituation vorzubereiten. Und jetzt haben wir wirklich eine kontinuierliche Negativstimmung. Und das hält kein Volk auf Dauer aus. Und ja, es ist dann wirklich nur die Frage, was dann folgt. Ob es tatsächlich der Hass ist, den Roberto jetzt meinte, oder wie seht ihr das? Was?
Naja.
Oder teilt ihr meine Einschätzung überhaupt?
Also ich teile die Einschätzung schon, ne, dass es passiert was und es wird natürlich irgendwie ein Mangel, der Mangel ist künstlich erzeugt.
Wir bräuchten, ja, klar.
Wenn wir einlenken würden mit unseren beschissenen Sanktionen, hätten wir keinen Mangel. Aber der Hass, der wird künstlich erzeugt und natürlich wird er zu Verteilungskämpfen sowohl innerhalb der Gesellschaft kommen, wird es zu, glaube ich, es wird zu Neid- und Verteilungsdiskussionen innerhalb der deutschen Gesellschaft kommen einerseits, aber und das macht Politik ja schon ganz ganz deutlich, der Hass gegen Russland als dem vermeintlichen Verursacher, gegen Putin, das wird ja auch aufrechterhalten, ne? Also so dieser Wille, in den Krieg zu ziehen gegen Russland und irgendwie es dem Russen zu zeigen, das ist ja schon ganz deutlich. Weil auf der anderen Seite, was hier gerade in Russland passiert, Deutschland steht hier, also nicht die Deutschen als die deutschen Bürger, aber deutsche Politik, die steht hier wirklich jeden Tag auf der Anklagebank. Was macht ihr mit unserem Verhältnis? Das deutsch-russische Verhältnis, eigentlich ein ganz besonderes Verhältnis, und die deutsche Politik schürt nur Hass gegen Russland in der eigenen Bevölkerung.
Ja.
Man bemerkt das hier in Russland. In Deutschland wird das natürlich nicht diskutiert, weil da ist das angeblich alles berechtigt. Aber hier sieht man das, hier in Russland sieht man das ganz deutlich, dass deutsche Politik Hass künstlich erzeugt in der deutschen Bevölkerung gegen Russland.
Ja. Ja, wobei, ich denke, also, ein wirklich großes Problem werden dann tatsächlich andere Baustellen, weil der Russe als solcher, klar, den Hass, den kann man natürlich schüren und beeinflussen und das macht die Politik ja auch ohne Unterlass. Das ist ja sozusagen Diplomatie 2.0, also das Gegenteil davon. Aber auf der anderen Seite glaube ich immer noch, da bin ich tatsächlich relativ zuversichtlich, dass viele Deutsche in der Bevölkerung sich darauf nicht wirklich einlassen. Entweder weil sie es einfach nicht wollen, oder auch weil es ihnen eigentlich zu abstrakt ist. So.
Ja.
Und ich denke, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt in den letzten Wochen nicht so verfolgt, aber als das losging mit den ukrainischen Flüchtlingen, da war das ja so, dass die dann irgendwie, das waren ja Flüchtlinge erster Klasse sozusagen, ne? Also die konnten jetzt in die Sozialsysteme und gleich Arbeitslosengeld kriegen und haben irgendwie eigene Schulklassen gekriegt, solche Geschichten. Und das wird über kurz oder lang Begehrlichkeiten wecken. Und das wird über kurz oder lang tatsächlich dazu führen, dass das passiert, was Melnik so großtrabend formuliert hat. Ja, die fühlen sich hier gar nicht mehr so wohl. Ich weiß gar nicht warum. Also, weil wir keine Waffen liefern, fühlen sich jetzt die Flüchtlinge hier nicht wohl oder so. Ich weiß nicht genau, was für ein Schwachsinn er da irgendwie durchdacht hat. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dann über kurz... Darüber hast du gelacht, ja. Dass tatsächlich über kurz oder lang dann also schlicht und ergreifend letztlich Neidkämpfe ausgefochten werden.
Ja. Ne?
Also wenn es dann wirklich heißt irgendwie, ja weiß ich nicht, die Ukrainer, die kriegen jetzt irgendwie Sozialleistungen und vielleicht gilt für die nicht mal das 10 Grad Heizungsziel, das wir vorhin konstruiert haben, sondern die gehen erst ab, 6 Grad müssen die raus oder so, dann ist es eine Frage der Zeit, bis dann wirklich die Unzufriedenheit wächst und dann auch an den Tankstellen immer häufiger die Assoziation gezogen wird, okay, ich tanke jetzt letztlich so scheiße teuer, weil dieser Ukraine-Krieg geführt wird und daran ist Putin schuld, aber auf der anderen Seite kommen jetzt die ganzen ukrainischen Flüchtlinge hierher, was wollen die hier, können die nicht woanders hin irgendwie und überhaupt, das ist ja alles viel zu teuer.
Das sehe ich tatsächlich genauso. Der Hass wird natürlich wachsen. Natürlich wird er einerseits auf Russland wachsen, andererseits wird auch die herrschende Politik hier das ernten, da bin ich überzeugt. Denn in so einem Klima sind immer die Verantwortlichen im Lande auch fällig und die werden fällig werden. Ich bin mir fast sicher, wenn es so hart kommt, wie man es jetzt in Aussicht stellt, dass diese Regierung keine 4 Jahre durchhalten wird. Ja, also ich muss Tom recht geben. An sich hasse ich es ja auch, wenn ich Tom recht geben muss.
Ja. Ich weiß gar nicht. Also vielleicht nochmal einen ganz kurzen Einschub zu den ukrainischen Flüchtlingen. Die gehen, also viele gehen tatsächlich wieder zurück. Ich kenne ja jetzt nur auch ein paar davon, die gehen zurück und zwar unter anderem deswegen, weil die wollen gar kein Arbeitslosengeld. Und die wollen auch nicht, die wollen kein Arbeitslosen, die wollen arbeiten. Und das wird schwierig. Und die wollen auch keine, die wollen auch nicht in irgendeinem Asylwohnheim wohnen für die nächsten 2 Jahre, sondern die wollen eine Wohnung haben. Und das wird noch viel schwieriger.
Ja, ne? Ja, vor allem die, man muss, es ist ja ein bisschen lustig.
Die haben das Gefühl, sie sind einem falschen Versprechen aufgesessen.
Ja, die kommen jetzt nach Deutschland, gucken sich dann, wenn sie ein bisschen Deutsch können, eine Talkshow an und da sitzt einer und sagt, du, die nächsten Jahre werden ganz, ganz schlimm. Da sagen sie, ja, da fahre ich wieder zurück.
Dabei sind sie ja gar nicht gemeint.
Ja. Also ich glaube, das ist das eine. Und das andere, was ich halt auch sehe, ist, dass diese ganze Ankündigung von Mangel und der dann ja vermutlich auch tatsächlich eintreten wird, das lähmt ja auch. Ne? Das führt zu sowas wie, ich muss jetzt mich darum kümmern, dass dieser Monat noch funktioniert oder vielleicht noch die nächste Woche funktioniert. Und ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig was passiert, sondern der Großteil wird irgendwo gelähmt sein. Ab und zu wird vielleicht so ein bisschen manipulativ Hass aktiviert werden, um Stimmung zu erzeugen in Richtung einer bestimmten Politik, um das durchzusetzen. Aber dass sich da jetzt das deutsche Gemüt erhebt, das glaube ich eher nicht. Also
erheben nicht. Und natürlich wird dieser Hass, der da entsteht, auch ganz oft Leute treffen oder Gruppen treffen, die nichts oder nur sehr wenig dafür können. Die man aber gleichzeitig schon auch als Teil des ganzen Problems sieht, des Niedergangs, wenn man so möchte. Mhm. Und vielleicht natürlich auch in Fassadstücken stimmt das vielleicht sogar teilweise. Aber ich glaube schon, dass dieser Hass nicht so kanalisiert werden kann, dass man nur einfach die Russen hasst. Das wird nicht reichen. Man wird auch die Verantwortlichen hier sicherlich mit Hass konfrontieren. Jetzt, wir reden immer von Hass. Bei vielen Leuten wird es nur ganz einfach Wut oder Zorn sein. Hm. Wenn ich sage, ich hasse Habeck oder ich hasse Baerbock, dann ist das ein sehr hohes Wort, ein sehr starkes Wort. So viel investiere ich ja gar nicht. Schau, Hass ist ja fast schon so wie Liebe. Da muss man ja so viel investieren, ja. Ich verachte die und ich wünsche mir wirklich, und das meine ich ehrlich, ich wünsche diesen Leuten nur das Schlechteste. Ja? Ja. Was das Schlechteste ist, das darf sich jetzt jeder selbst aussuchen.
Ja. Aber so Zorn, merkst du keinen Zorn? Also
Zorn. Der Zorn ist aber kein Hass. Hm. Ja? Zorn bedeutet für mich, ja, ich weiß nicht, Hass, da muss ich so viel Gefühle investieren und ich muss alles irgendwie tun, um wie soll ich sagen, um jemandem Schaden zuzufügen, theoretisch zumindest. Beim Zorn ist es einfach Wut. Die ist dann irgendwann raus und ich will einfach nur, dass diese Leute weg sind. Ja, ich will mich dann nicht befassen mit denen. Die müssen weg. Ja, das ist ein Unterschied. Beim Hass würde ich die Leute vielleicht noch in meinen Keller sperren für ein paar Monate oder Jahre und würde dann sagen, ja, gute Leute, das sind jetzt Jahre der Knappheit, die müsst ihr jetzt aushalten. Aber beim Zorn will ich nur, ich will diese Leute mal sehen, ich will, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, irgendwie, ja.
Ja, aber die werden ja nicht zur Rechenschaft, die hocken ja in der nächsten Talk schon wieder da.
Gerd, wir reden nicht davon, was passiert, sondern was ich möchte. Ja, das ist ein Unterschied. Ich kann es ja leider nicht ändern, aber.
Also ich hab, um es mal konkret zu machen, klar, also Hass ist ein großes Wort und ist auch ein großes Gefühl, im Zweifel auch tatsächlich ein Gefühl, in das man viel Aufwand investieren muss, um es dann gegebenenfalls aufrechtzuerhalten oder dann eben auch in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen, damit man nicht völlig durchdreht. Aber ich will es jetzt trotzdem mal so plakativ formulieren. Als ich vorhin von dieser Lanz-Talkshow und dem Gasnotfallplan erzählt habe, da wurde dann Stefan Weil zum Beispiel befragt, wie ernst es denn jetzt eigentlich ist. Und er hat passend zur allgemeinen Erzählung, hat er dann schon gesagt, ja, also das, wir müssen die Szenarien durchdenken und das sind ja Dinge, die passieren können und dementsprechend doch, also die Lage ist schon ernst. Das war so seine Botschaft und das passt ja auch zum allgemeinen Narrativ. Und was in mir in der Situation dann tatsächlich ein hassähnliches Gefühl verursacht hat, war, dass dieser, war, dass dieser Mann das mit einem süffisanten Lächeln gesagt hat. Und das hat mir wirklich die Zornesröte ins Gesicht steigen lassen. Und wenn ich Baerbock höre, vielleicht nochmal zu Weil, ich meine, er unterstreicht im Prinzip die Botschaft ans Volk. Passt auf, Leute. Das machen wir hier nicht aus Spaß, sondern das ist eine ernste Angelegenheit. Und wir wissen noch nicht, wie ernst, aber es wird schon ziemlich ernst werden und lächelt, grinst dabei mit einer süffisanten Fratze. Da bin ich nicht weit vom Hass entfernt. Wenn ich Baerbock höre, die vom ersten Tag ihres Amtsantritts an nicht eine Sekunde so etwas wie Vernunft, Diplomatie oder sagen wir mal ein gewisses Maß an internationaler Kompetenz gezeigt hat und stattdessen nur auf die Tube drückt und nur eskaliert. Sie war ja die, die schon von vornherein Russland gleich ganz ruinieren wollte, was ja auch nichts anderes als ein Regime-Change bedeutet. Dann streift mich der Hass. Und wenn ich Habeck sehe, der darüber nachdenkt, wie man jetzt diese Energieknappheit, die er im Prinzip auch als ein Naturereignis längst behandelt, wie man die auf die Bevölkerung so abwälzen kann, dass wieder mal natürlich nur die Ärmeren und die Bedürftigen und die wenig haben, betroffen sind, dann auch streift mich Hass. Und abschließend, wenn ich dann eine Esken, wie heißt sie, Saskia Esken von der SPD, als Reaktion auf steigende Spritpreise, die nur steigen konnten, weil die Politik nicht ansatzweise in der Lage war, irgendwelche vernünftigen Maßnahmen dagegen zu ergreifen, die auch wirklich funktionieren. Wenn die dann allen Ernstes Fahrverbote in den Raum schmeißt, dann streift mich schon wieder der Hass. Und das können wir auch Zorn, das können wir auch Wut, das können wir auch Empörung nennen, wie auch immer. Es kommt sozusagen aus derselben Emotionsfamilie. Und ich habe ja vor kurzem auf Facebook geschrieben, ich hasse Baerbock. Eigentlich wollte ich nur mal sehen, was so passiert. Und es kam relativ viel Zustimmung, ich auch, und geht mir auch so und hasse sogar noch zu klein, hat dann sogar irgendwie jemand kommentiert. Aber viele haben dann eben geschrieben, naja, Hass, das ist ja, das tut ja nicht gut, so, pass auf dich auf und das ist sie gar nicht wert und mir ist sie einfach nur egal und Hass führt sowieso zu nichts Gutem. Und dann denke ich mir so, Leute, die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind ja ganz, ganz winzige kleine Baustellen. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Episode eine massive Zunahme von Hunger weltweit. Hungertoten, Ernährungskrisen. Wir haben Arbeitsmarktsituationen, gerade jetzt im Bereich, was weiß ich nicht, irgendwie Wanderarbeiter oder prekär Beschäftigte und so weiter. Das sind ja alles weltweite Auswirkungen. Wir haben die psychologischen Folgen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die wir noch gar nicht abschätzen können, die sich erst in den nächsten 2, 3, 5, 10 oder sogar 20 Jahren zeigen werden. Das sind alles Dinge, die in mir ein hassähnliches Gefühl erzeugen. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum da jemand kommt und sagt, nee, lass das mal, also das ist jetzt ja nicht das richtige Gefühl. Da denke ich mir so, also ändert doch mal die Voraussetzungen dafür, dass ich dieses Gefühl habe.
Ja, vielleicht geht's auch genau da. Ich meine, ich kann dich gut verstehen. Also ich kann super, ich habe ja auch diese Momente, wo ich wirklich diesen unbändigen Zorn in mir spüre, ne? Wo ich denke, der Habeck und die Baerbock, die stellen sich da, oder irgendwelche deutschen Talkshow-Fuzis, die stellen sich da hin und lehnen jede Verantwortung für das, was hier gerade passiert, ab. Obwohl sie die Verantwortung dafür tragen. Ne? Sie tragen die Verantwortung dafür. Und tun so, als hätten sie damit überhaupt nichts zu tun. Natürlich steigt da in mir die Wut. Und in mir steigt dann nochmal die Wut und der Zorn, wenn ich merke, der ganzen deutschen Mainstream-Journalie ist das scheißegal. Die lässt das durchgehen und füttert das auch noch sogar, ne? Ja. Sozusagen, der Putin ist schuld oder Russland ist schuld oder sonst irgendwas, ne? Ja. Da steigt in mir schon die Wut und der Zorn. Ich merke, das merke ich schon, dass dieses Gefühl ist nicht gesund. Ist nicht gesund.
Ja, das geht mir genauso natürlich.
Insofern aber ist es denn gesund, es zu untertreiben?
Insofern kann ich die Leute schon verstehen.
Aber es muss in irgendetwas Positives transformiert werden. Ich weiß nur gerade nicht in was, ne?
Also. Ja, das geht mir genauso. Ich verstehe aber auch die Leute, wenn sie Tom raten, sich das nicht so zu Herzen zu nehmen. Das würde ich im Übrigen auch tun, dir das zu raten. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß auch, dass es da keinen Ausweg draus gibt unter Umständen. Ja. Aber es ist natürlich, das Gefühl ist auf Dauer natürlich nicht gesund. Latent wird es immer da sein. Ganz keine Frage. Ich glaube aber auch, die zentrale Geschichte wird ja werden, wenn der Mangel da ist, die zentrale Haltung zum Krieg wird ja die sein, lassen wir die Ukraine fallen. Das muss man so formulieren, das formuliert ja nur keiner.
Die Ukraine ist schon längst fallen gelassen worden.
Also, ja, das. Ja, aber richtig, auch dann offiziell, mit allem, was dazu gehört. Das wird, ich bin mir sicher, wenn der Mangel dann sich so richtig durchschlägt, wenn man das spürt, also faktisch ab Herbst, würde ich sagen, da wird man Leuten, diese Haltung, dass man die Ukraine fallen lassen soll, sicherlich von verschiedenen Seiten durchaus kommen, da bin ich überzeugt davon. Wir sagen es heute schon.
Ja, aber, ja.
Ich bin mir sicher, in der Zeit wird sich der Hass vor allem erstmal gegen die richten, die das verlangen. Das hat man auch bei der Landsendung mit Gürow ganz gut gesehen. Auch wenn Gürow jetzt nicht unbedingt gleich gesagt hat, dass wir die Ukraine fallen, aber es hat ja schon gereicht. Das wird man sehen. Erstmal wird sich der Hass gegen Leute wie uns richten. Können mal gucken, ob wir dann noch publizieren können, aber das ist eine andere Geschichte, die wir heute breitreten müssen. Ja? Aber, ich glaube, das wird das Erste sein. Aber die Leute werden nach und nach, also ich denke schon, dass man da, indem man das sagt, fordert auch, dass man die Ukraine fallen lässt. Weil letztlich geht es ja auch darum, die Politik, Minister und Kanzler und so weiter schwören Amtseid, ja. Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten und so weiter. Das ist ganz zentral. Es geht hier nicht darum, dass wir die Ukraine beschützen müssen. Es geht darum, dass wir hier das Wohl des Volkes bewahren. Ja, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es geht nur darum geht's.
Ja, ja. Aber vielleicht habe ich das jetzt noch falsch verstanden. Vielleicht nur eine kurze Nachfrage. Es geht ja, also die Ukraine, meiner Meinung nach, die haben wir schon längst fallen gelassen. Die Ukraine ist ein geopolitischer Spielball. Der Selenskyj verheizt da sein Volk, macht sich da zum Kriegsverbrecher und was auch immer. Das geht für die Ukraine, geht das nicht gut aus. Jeder weiß das. Und dieser Käse ist eigentlich gegessen. Die Ukraine ist schon Schnee von gestern. Was wir fallen lassen müssen, sind die Sanktionen.
Das meine ich aber damit. Natürlich hat man die Ukraine einerseits fallen gelassen. Man tut mehr so, als ob. Aber gleichzeitig wird ja aufrechterhalten, dass wir trotzdem auf der Seite der Ukraine stehen. Wir nehmen die Sanktionen in Kauf und so weiter. All das muss fallen.
Ja, ja, ja klar. Also, klar.
Ja, das wird auch fallen.
Das Narrativ muss durchbrochen werden, ne?
Ja, ich bin gespannt, wer es macht. So. Im gewissen Sinne, ja, wir tun es heute schon auf unsere sehr bescheidene Art und Weise. Ich bin mir relativ sicher, dass wir ab Herbst, wenn wir das fordern, wir fordern es immer wieder, aber wenn wir dann vielleicht auch lauter werden, weil vielleicht auch bestimmte Menschen in der Gesellschaft aufwachen, vielleicht gibt es auch wieder Proteste, vielleicht verbindet sich das auch mit Corona-Protesten, die dann sicherlich wieder stärker werden. Die haben sind übrigens nie abgerissen hier in Frankfurt, die gibt es jeden Samstag nach wie vor. Dann wird das schon Thema werden und dann wird man Leute wie uns ganz sicher versuchen, mundtot zu machen. Ja? Der Hass wird sich erstmal gegen uns richten. Nicht, dass es uns an Hass mangeln würde, den man uns entgegenbringt. Nicht wahr, Gerd? Du weißt davon, ein Lied zu singen. Aber auch da denke ich, so traurig das ist, auch da denke ich, da kann man noch eine Schippe drauflegen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf mein Posting beziehungsweise meinen Hass zurückkommen. Also zunächst mal die Ukraine von wegen fallen gelassen. Meiner Meinung nach ist sie nie aufgehoben worden. Also der Krieg war ja sowieso letztlich nur der Anlass, um das zu machen, was der Westen jetzt macht. Also die Ukraine hat niemals Die Ukraine hat niemals mehr als verbale, rhetorische Unterstützung
erfahren. Richtig, aber darauf gründet ja der ganze Mangel.
Ja, ja, ich verstehe schon. Sicher, natürlich. Ich verstehe schon, was du meinst. Nur der Vollständigkeit halber. Was jedenfalls die Fürsorge angeht, dass Hass mir nicht gut täte, also das kann ich ja durchaus annehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal ausweiche auf das Gefühl der Wut, was weiß ich nicht, wenn ich, ich bin so ein Anti-Handwerker, ne? Und wenn ich dann hier irgendwas machen will, das mich eigentlich handwerklich überfordert und ich will das aber trotzdem dann hinkriegen und dann klappt das sehr zu meiner Überraschung nicht, dann bin ich wütend, dann meistens über mich selbst oder über dass es eben nicht funktioniert irgendwie und dann reagiere ich auch wütend. Und das dauert dann 5 Minuten oder 10 Minuten und da ist der Drops gelutscht. So, meine Frau hat irgendwie, als wir noch ganz im Honeymoon waren, wusste sie damit so gar nicht umzugehen und so im Laufe der Jahre, wir sind ja nun schon ein bisschen länger zusammen, hat sie dann kapiert, okay, also der muss sich dann auskotzen, der muss dann irgendwie seine Wut rauslassen und danach ist das erledigt, dann ist der Fall erledigt. Hinsicht. Und was wenn wir jetzt diese Abstufung zum Hass hochmachen, ist es meiner Meinung nach eben auch so, dass natürlich dieses Gefühl, nennen wir es jetzt ruhig mal Hass, man kann es ja auch anders nennen, aber nennen wir einfach mal das Gefühl Hass, dass das natürlich auch, das ist ja eine Reaktion. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach morgens aufstehe und denke so, oh mein Gott, ich glaube, ich hasse die Baerbock oder so, sondern es hängt ja damit zusammen, was sie tut und macht. Und in dem Zusammenhang möchte ich halt auch nochmal unterstreichen, ich meine, die Faktenchecker und Korrektiv Knalltüten und wie sie alle heißen irgendwie, die gegen Hassrede vorgehen wollen und so, die haben gegen Corona-Leugner und Ungeimpfte über 2,5 Jahre lang das gefahren, was ich als klassische Hasskampagnen und Hassrede bezeichnen würde. Und wenn dann die Betroffenen, die Angegriffenen, die womöglich dann sogar, was weiß ich nicht, wo Familien auseinanderbrechen aufgrund dieser ganzen Problematik, ist ja alles passiert. Wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder Firmen pleite gehen, alles aufgrund dieser Politik, die dann eben auch noch mit Hassjournalismus verfeinert und begleitet wurde, so dass die im Wesentlichen die Opfer dieser verantwortungslosen, inkompetenten und grauenhaften Politik sind, dass die auch noch den Hass von Medien, Gesellschaft und Politik einstecken müssen. Dann bin ich jetzt wieder bei meinen handwerklichen Fähigkeiten. Irgendwann reicht es dann mal. Und dann sage ich auch, ey, ihr könnt mich alle mal irgendwie. Ich hasse euch oder ich hasse, was ihr macht oder was auch immer. Das ist bei mir kein Gefühl, dass ich jetzt von morgens bis abends und dann womöglich noch die Nacht über in mir rumtrage. Zum Beispiel Gespräche wie das jetzt mit euch hat auf mich durchaus eine therapeutische Wirkung und tut mir gut und danach geht's mir dann auch besser.
Können wir das ganz kurz klären? Wie bist du versichert? Ich frage nur wegen der Abrechnung.
Krankenversichert, gesetzlich, ganz normal.
Ja, schade. Dann das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, dann hätte ich dich vielleicht gar nicht angenommen als Patient, aber okay.
Ach so, du siehst dich als Doc Holliday hier oder was, ne?
Ja, natürlich. Ja,
Gerd. Nee, aber ich glaube, das ist schon ganz interessant, was Tom gerade gesagt hat, weil natürlich gibt es sozusagen immer wieder so einzelne, also so, ich sag's mal so Inseln des Zorns. Ich guck mir irgendwas an und Baerbock sagt irgendwas und dann rege ich mich wahnsinnig auf. So, blablabla. Und dann sagt in irgendeiner Talkshow, sagt der Lauterbach was und ich reg mich wieder auf. Und das wächst aber so aus diesen einzelnen Momenten, die wachsen so zusammen und machen irgend so etwas Graues, Dunkles, wo ich sage, ich hasse eigentlich dieses Land, dieses Establishment dieses Landes, ich hasse die. Ich will die nicht mehr. Ich will da weg.
Ja, dann ist man natürlich eigentlich einen Schritt zu weit reingerutscht in dieses Gefühl.
Ja, ne,
aber wenn es generalisiert.
Aber kennt ihr das nicht? Irgendwie sozusagen
doch.
So.
Um Gottes Willen. Das sollte jetzt gar nicht belehrend klingen. Also das kenne ich definitiv.
Aber wo man dann so denkt, irgendwie. Boah, was ist das für ein Land? Also nicht die einzelnen Leute oder nicht die einzelnen um mich rum, meine Freunde oder sowas. Da gibt's ja immer noch positive Momente. Aber so dieses, was ist aus diesem Land geworden? Das ist doch
wirklich nur noch erbarmungswürdig. Aus Medien und Politik und auch aus Wirtschaft sind hier in diesem Land unerträglich. Das ist eine Bande von, ich sag's offen, von Wichsern, die ich nicht ertragen kann. Und ja, ich hasse dieses Land durchaus, wenn ich das an den Eliten festmache. Es gibt aber in der Bevölkerung wunderbare Leute, die ich sehr schätze und die ich sehr liebe.
Das meine ich auch gar nicht.
Das Land selbst und ja, Tom, dich meine ich ja auch, dich mag ich ja auch. Ich hab's schon verstanden.
Ich hab dich auch.
Genau. Aber ich kann das völlig nachvollziehen. Hab durchaus auch, was ich in meinem Leben so nie hatte, durchaus schon den Reflex, dass ich mir überlege, ja, hier werde ich nicht ewig leben wollen. Das wird nicht gut gehen, weil ich sehe da nicht, dass sich da was entwickelt. Im Gegenteil, die Wichser ziehen ja die Schlinge immer enger. Und dieses Gefühl, dass ich wirklich komplett ablehnend bin und dass ich auch weiß, dass es da kein Zurück gibt, das habe ich tatsächlich, glaube ich, seit letzten Sommer, seitdem das losging, dass man, wo es losging, dass man dann wirklich ganz offen von Diskriminierung sprach und dass es völlig okay ist, dass man auch mal Leute, die sich nicht impfen lassen, diskriminiert und so weiter. das hat mir die Augen geöffnet, in diesem Land möchte ich eigentlich nicht bleiben. Ich muss aber als Anekdote dazu sagen, mein Vater ist ja spanischer Gastarbeiter gewesen, der kam 62 nach Deutschland, nach Ingolstadt, heuerte da bei der Audi an. Dieser Mann hat sein Leben lang mit dem Deutschen gefremdet. Weil ja. Weil er es einfach schwierig fand. Und er hätte Deutscher sein können lange, weil er ja 37 Jahre dann letztlich in Deutschland gelebt hat und so weiter. Das wollte er nie. Ja? Er wusste ganz genau, Deutscher möchte ich nicht werden.
Ja.
Also das ist mir ein bisschen, ist es mir auch in die Wiege gelegt. Ja. Aber ja, also es ist schwierig.
Aber ich verstehe, also ich verstehe das, weil dieser deutsche Charakter, diese doppelten Standards, die wir haben, ich glaube, das ist schon typisch deutsch, ne? Das ist so dieses Hinterhältige, ne? Auf der einen Seite tun wir so, als wären wir die offenste, toleranteste LGBT Diversity Supernation, ne? Irgendwie bei uns geht alles ganz offen. Auf der anderen Seite, wenn man sich deutsche Außenpolitik anguckt, die macht mit jedem rechtsreaktionären Dreck in der Welt rum und füttert den und unterstützt den, egal ob das Guaido ist oder irgendwelche komischen Diktaturen in irgendwie JWD, irgendwie mit Usbekistan oder so.
JWD, was sagst du für die Nicht-Berliner, bitte?
Ganz weit draußen.
Genau.
Also wenn man sich deutsche Außenpolitik anguckt, das ist eine Liste der Schande, was wir da machen. Wir unterstützen wirklich jedes rechtsnationale, rechtsautoritäre Regime in der Welt, solange es unseren Interessen entspricht.
Genau, jetzt bist du wieder auf der politischen Ebene, genau.
Ja. Klar, es geht halt immer nur um diese politische Ebene, aber die färbt natürlich auch auf mein Privatleben ab, ne? Ja. Weil Politik ist natürlich in der Gesellschaft präsent und ich mache ja auch die Erfahrung, dass Leute im Freundeskreis sich von mir abgewandt haben, weil sie das Gefühl haben, ich habe die falsche politische Meinung. Ne?
Yeah.
Das ist ja auch so. Es hat ja schon eine Relevanz auch auf mein Privatleben auch.
Yeah.
Ne? Ja. Und diese, was mich wirklich erschreckt, ist diese mangelnde Bereitschaft und da eben auch in der, nicht generell in der deutschen Bevölkerung, aber in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung auch nur anzunehmen, dass deutsche Medien und deutsche Politik nicht gut sind. Versteht ihr, was ich meine?
So, ja, ja.
Das macht mich manchmal so ein bisschen verzweifeln. So dieser Mangel an Bereitschaft zur Kritik gegenüber dem eigenen. Ne? Deutsche Medien sind der letzte Dreck. Diese großen deutschen Medien, die sind transatlantisch eingebettet. Die machen keinen Journalismus, die machen Propaganda, Meinungsmache, Manipulation.
Ja.
Deutsche Politik genau das Gleiche. Wenn deutsche Politik heute sagt, Putin ist schuld, dass wir irgendwie im Winter nichts zu heizen haben, dann ist es einfach gelogen. Die Sanktionen sind daran schuld. Ne?
Ja.
Und die Sanktionen haben wir gemacht.
Ja.
Und diese Doppelbödigkeit, ne, diese Hinterhältigkeit, das finde ich so, boah, das ist erstens so typisch deutsch, glaube ich, und zweitens so unappetitlich.
Ja. Wir müssen zum Schluss kommen. Denn wir sind tatsächlich schon wieder fast eine Stunde dabei. Es ist Wahnsinn.
Ja, ich habe gerade ein sehr schönes Schlusswort entdeckt. Das sage ich gleich noch.
Aber ja, das kannst du gleich sagen. Ich wollte nur noch mal für die Hörer, eine Ebene vor dem Hass fallen lassen. Einfach nur als Wort, das dann vielleicht von Hörern dann diskutiert werden kann. Eine Vorstufe, die nämlich Hass begünstigt, ist meiner Meinung nach das Gefühl der Ohnmacht. Und ich glaube halt, dass das Gefühl der Ohnmacht in den letzten mittlerweile 2,5 Jahren so präsent und so dominant geworden ist. Ich habe zum Beispiel, sage ich jetzt nicht, aber und dass natürlich aus dieser Ohnmacht heraus der Weg zum Zorn, zur Wut oder zum Hass dann eben nicht mehr weit ist, das sozusagen jetzt als Stichwort für die Hörer, die das vielleicht dann diskutieren mögen, wenn sie mögen. In diesem Sinne mache ich jetzt hier Schluss und Roberto, du hast noch ein Schlusswort.
Ich will dazu nur sagen, die Ohnmacht nennt sich natürlich heute Zeitenwende. Man verschleiert ja diesen ganzen Missstand, Unfähigkeit, Kompetenzlosigkeit unter diesem schönen Wort Zeitenwende.
Ja.
Das klingt nach Aufbruch. Ein Zitat, ganz frisch eigentlich, von Christine Lambrecht, die im Bundestag von der CSU gefragt wurde, warum man Geparden liefere und keine Marder. Das Zitat ist wohl O-Ton ZDF. Der Gepard ist kein Panzer. Der Gepard ist dafür da, Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er dann mit diesem Rohr in die Luft schießt. Das ist für mich der Ausdruck der Zeitenwende. Wir sind eigentlich im besten Deutschland aller Zeiten und ich bedanke mich herzlich dafür.
Ja, genau. Man könnte jetzt auch Klingbeil zitieren, der der Meinung ist, dass wir irgendwie seit 80 Jahren oder nach 80 Jahren endlich mal wieder eine Führungsrolle übernehmen sollen. Finde ich auch sehr ambitioniert, diese Aussage. Aber gut, ja. Lassen wir es so stehen. Gerd, vielen Dank. Roberto, vielen Dank. Eine Stunde ist wirklich sehr, sehr kurz, stelle ich gerade fest. Aber auf der anderen Seite wollten wir uns ja schon länger mal ein bisschen disziplinieren. Das haben wir jetzt geschafft und haben vielleicht nicht zu viel dummes Zeug geredet.
Ich möchte auch, dass du ein bisschen was lernst bei diesem Podcast. Eine Stunde sind 60 Minuten tatsächlich.
In der Tat.
Das war immer so und das war auch früher so, nur hast du es da nicht zur Kenntnis gehabt.
Ja, aber Radioprogramm bedeutet immer noch ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Nachlauf und Übergänge und so. Also von daher, ich bin jetzt hier bei 55, 29, 30 und weiß, dass ich noch das Intro und das Outro bringen muss und dann müssen wir auch noch irgendwie, jetzt quatsche ich die Zeit aber wirklich gut. Tschüss zusammen und tschüss. Bis bald.
Schönen Abend euch.
Tschüss. Bis bald. Ebenso.
Macht's gut. Jo.